Stell dir vor, du bist weit weg von zu Hause. Du dienst als Gefangener in einem fremden Land. Dein Volk lebte einst in guter sozialer Ordnung und einer lebendigen Beziehung mit dem Allmächtigen. Das war an der Tagesordnung. Doch jetzt sieht es ganz anders aus. Du bist bedroht. Deine Familie ist bedroht, assimiliert zu werden, geschluckt zu werden von einer fremden Kultur. Du machst dich tief in dir Gedanken. Was wird aus meinen Kindern? Werden sie unserer Tradition, unserem Gott treu bleiben? Oder werden sie ein Teil dieser neuen Welt werden? Passen sie sich an und kehren sie dem Rücken allen, alles, was mir wichtig ist? Das waren vermutlich die Gedanken einiger Juden zu dieser Zeit, circa 540 vor Christus. Gott hatte das Volk Juda nach Babylon deportieren lassen, nachdem es trotz mehrfacher Warnungen nicht auf Gottes Stimme hören wollte. Sie wollten einfach nicht vom Götzendienst wegbleiben. Gott brachte sie in ein fremdes, prachtvolles Land. Ironischerweise waren sie jetzt umgeben von Göttern, Tausenden von Göttern, Marduk und wie sie alle hießen. Sie hätten jetzt ausreichend Auswahl. Aber jetzt war es anders. Der Reiz nach dieser Fremde war irgendwie verflogen. Wenn man vor einer solchen geistlichen Verwahrlosung lebte und umgeben war, war alles anders. Bei dieser verzweifelten Ausgangslage hätte man aus menschlicher Sicht kaum Hoffnung mehr gehabt. Man war dort nicht aus Pech, nicht aus Zufall. Nein, es war Gottes Wille. Gottes Hand und seine gerechte Strafe hatten dieses Bild erzeugt. Und man hatte selbst nichts vorzuweisen. Man hatte gespielt und verloren gegen den Schöpfer des Universums. Er hatte Recht, man selbst hatte Unrecht und hatte eine faire Strafe bekommen für die Sünde. Doch plötzlich ist da eine Stimme zu hören, eine vertraute, bekannte, familiäre Stimme. Diese Stimme verdammt dich nicht. Diese Stimme, sie lacht dich nicht aus. Sie legt den Finger nicht tief in der blutigen Wunde deines zerbrochenen Herzens. Stattdessen ruft sie dir voller Wärme, voller Liebe zu, voller Entschlossenheit ruft sie dir zu. So höre nun, mein Knecht Jakob, und du Israel, den ich erwählt habe. Es ist eine auffordernde Einladung, ein liebevoller Befehl. Höre nun. So war die Erwählung damals nicht deine eigene Entscheidung war, so war konnte auch dein verzagter Weg bis hierher sie jemals zunichte machen. Vers 2. So spricht der Herr, der dich gemacht hat und vom Mutterleib gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du Jeschurun, den ich erwählt habe. Es spricht hier nicht ein Berater mit studierten Wörtern. Es ist nicht ein Priester mit religiösen Gedichten, der das spricht. Es ist kein König mit tyrannischem Wahnsinn, der diese Worte ausspricht. Nein, es spricht die Person, die mich im Mutterleib geformt hat, begabt hat, geliebt hat schon damals und die mir heute helfen möchte. Und mit seinen Worten verpuffen auf einmal die Angst, die Verzweiflung, weil er ihnen befiehlt, Furcht, geh weg. Jeschurun nennt er mich, also der Aufrichtige. Wie wenn ich zu Ben heute sagen würde, mein Lieber, mein Aufrichtiger. Es sind Worte voller Liebe, aber wie soll ich aufrichtig sein, wenn ich meinem Gott so tief in den Rücken gefallen bin. Vers 3. Denn ich werde Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme auf das Trockene. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Die Aufrichtigkeit ist also kein mit Mühe nach dem Prinzip schaffe, schaffe, erlangter Standard. Nein, es ist ein Geschenk Gottes, der mich schon im Mutterleib geliebt und geformt hat. Er hat mir gesunde Lungen gegeben zum Atmen, starke Beine zum Gehen, einen fitten Kopf zum Denken gegeben, aber vor allem einen fleischernen Herz zum Glauben, zum Lieben. Das hat er mir alles geschenkt. Und genauso wenig, wie ich mir damals im Mutterleib für meine eigene Schöpfung bemühen konnte, kann ich mich heute für diese Gnade bemühen. Die Gnade eines wunderbaren Vaters im Himmel. Und genauso wenig, wie ich meine Nachkommen, meine Kinder aus eigener Kraft und Weisheit mit Kraft zum Glauben bringen kann, kann ich sie in dieses heilsame Wasser tauchen. Dieses heilige Wasser, das ist die Quelle des Lebens. Das ist der Heilige Geist Gottes. Niemand kann sich das verdienen oder erkaufen. Man kann ihn nur annehmen mit Demut und mit unendlicher Dankbarkeit. Vers 4. So dass sie herfürsprossen wie zwischen dem Gras, wie Weiden an den Wasserbächen. Dort, wo es scheinbar keine Möglichkeiten mehr gab, nur Verzweiflung, nur Trockenheit, Tod, Traurigkeit. Dort, wo alle diese schlimmen Sachen herrschten, dort lässt Gott ein Wunder für uns und unsere Kinder aufblühen. Weit über unsere Vorstellungen, über unsere menschlichen Vorstellungen hinaus. Sie sind verwurzelt und haben eine direkte Verbindung zur Quelle des Lebens, zu diesem Wasser des ewigen Lebens. Vers 5. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich mit dem Namen Jakobs nennen, und jener wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich mit dem Namen Israel benennen. Ich werde meine Kinder und Enkel nicht mit Mühe erziehen, religiös erziehen und zwingen müssen. Das ist, was der Herr, unser Gott, sagt. Sie selbst werden mit Leidenschaft diese Identität umarmen, die Identität des Himmelreichs Gottes. Wow, preis unser Herr. Sie sind keine sturen Herzen, die nach den Lügen dieser dunklen Welt trachten. Sie bekennen sich von ganzer Seele zu ihrem Retter, zu ihrem Erlöser und schrecken sich nach dem geistlichen Zielen. So wie damals Jakob, als er mit Gott gerungen hat, so erschrecken sich diese Kinder nach den Verheißungen, nach dem Segen Gottes. So sieht's ungefähr aus, wenn wir unsere Kinder hier haben. Wunderschön, wenn hier die Kinder vorne stehen. Sie bekennen sich von ganzer Seele zu ihrem Retter und schrecken sich nach ihm aus, so sehr, dass ich vielleicht selbst kaum mitkomme. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin einfach überglücklich über das, was Gott macht mit ihnen. Über dem Werk des Herrn bin ich überglücklich. Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Dieser Gott nennt sich nach mir. Was für ein Privileg! Der allmächtige König des Himmels schämt sich nicht, nach mir genannt zu werden. Er schämt sich nicht, König unserer Nation zu sein, egal was vorgefallen ist, egal was die Vergangenheit sagt. Er ist bereit, den Preis zu zahlen, koste, was es wolle. Herr der Herrscharen. Was bedeutet eigentlich dieser Ausdruck? Herr Zebaoth, Herr der Herrscharen. Gott ist der Herr über alles. Über die Engel und die Armeen im Himmel, so wie wir das normalerweise verstehen. Aber auch auf der Erde. Die Naturkräfte, das gesamte Universum. Er ist das Alpha und das Omega, so wie Jesus das sagen würde. Viele mögen sich Götter nennen oder aussehen wie Götter, aber in Wahrheit gibt es nur diesen einen Gott. Vers 7. Und wer ruft wie ich und verkündigt es und legt es mir dar seit der Zeit, als ich das Volk der Urzeit eingesetzt habe? Und das Künftige und was erst kommen wird, das sollen sie uns verkünden. Weil er alleine Gott ist, hat er auch die Macht, dieses Volk seit Generationen zu schützen. Dieses Volk, was viele versucht haben zu vernichten, was viele versucht haben Platz zu machen, das hat er sich als Zeugnis für seinen herrlichen Namen erspart. Und er kann im Voraus sagen, was mit diesem Volk passieren wird. Er kann voraussagen, und alles, was er voraussagt über dieses Volk, geschieht auch. Welch ein Wunder, das Volk Gottes. Vers 8. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und es dir angezeigt? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es auch einen Gott außer mir? Es gibt keinen anderen Fels. Ich weiß keinen. Felsenfest und stark ist mein Gott, haben wir gesungen. Welch ein schönes Lied. Gott spricht zu Israel, mitten im Exil, mit Worten des ewigen Lebens. Jesaja wird oft, der fünfte Evangelist genannt, weil er Evangelium pur ausspricht. Mitten im Exil gibt er dem Volk Israel eine Botschaft, die nicht einfach historisch ist. Der Herr, der Herrscharen, ist nicht nur ein historischer Charakter, sondern er ist ein lebendiger Gott, der heute und auch in Zukunft am Handeln ist. Wir haben in den letzten Wochen gelernt, durch die Predigtreihe zu Mose, wie Gott Israel aus der Sklaverei rettet. Und sie führt das Volk Israel zu einer Beziehung mit ihm. Doch dieser Zustand hielt lange nicht an. Josua kam, dann die Richter, sie kamen und gingen. Der Priester Eli als letzter war zu schwach, um seine eigenen Kinder von der totalen Korruption zu bewahren. Es ging so weit, dass das Volk die Bundeslade, das Zeichen für die Gegenwart Gottes unter seinem Volk, für einen militärischen Kampf als billigen Glücksbringer entfremdet haben. Die Bundeslade fiel an die Hände der Heiden und blieb danach lange, lange Zeit weg von der Stiftshütte, die Mose gebaut hatte. Es war, als würde Gott sagen, ihr könnt gerne eure Religion treiben, aber die Beziehung, die ist weg. Die habt ihr euch verspielt. Und das blieb lange so, bis David kam und ein einfaches Zelt für die Bundeslade in Jerusalem aufschlug. Später wissen wir die Geschichte. Da baute Salomo ein prächtiger Tempel. Doch dann folgten Könige, korrupte Könige. Sie trieben schlimmen Götzendienst, so dass Gott die Zerstörung seines Volkes voraussagte. Doch mitten in der Ankündigung dieser Zerstörung finden wir in Amos Kapitel 9 eine erstaunliche Prophezeiung. Denn siehe, ich will Befehl geben und das Haus Israel unter allen Heidenvölkern schütteln, wie man Getreide mit einem Sieb schüttelt, ohne dass ein Körnchen auf die Erde fällt. Durchs Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, Das Unglück wird uns nicht erreichen, noch überfallen. Und jetzt kommt's. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Moment mal. Warum ist hier von der Hütte Davids die Rede? Warum nicht vom prächtigen Tempel Salomo oder von mir aus von der Stiftshütte Mose? Hat Gott hier einfach in der Bibel sich ungeschickt ausgedrückt? Eben nicht. Gott hat einen ganz besonderen Plan, eine ganz besondere Absicht dahinter. Diese Absicht ist aber nicht Religion, nicht Tradition, schon gar nicht materielle Pracht. Gott sucht eine ganz bestimmte Haltung im Herzen. Was macht Davids Hütte so besonders? Streng rituell war sie ein völlig imperfekter Gottesdienst. Die Bundeslade stand nicht mehr verborgen hinter einem dicken Vorhang, bewacht von strengen Vorschriften. Bei David stand sie in einem einfachen Zelt, umgeben von Musik, vom Lobpreis. Jeder konnte Tag und Nacht den Lobpreis hören und dazu einstimmen. Soll das heißen, wir sollen hemdsärmelig und nachlässig werden? Hauptsache viel Musik? Gott forderte doch im Gesetz absolute Ordnung und Heiligkeit. Zum Beispiel in 2. Mose 25, Vers 9 lesen wir, nach allem, was ich dir zeige, dem Vorbild der Wohnung und dem Vorbild aller ihrer Geräte, genauso sollt ihr es machen. Genauso. Etwas weiter hinten, als es um die Details geht, wiederholt Gott diese Warnung fast wortwörtlich. 2. Mose 25, 40. Und siehe zu, dass du es machst nach ihrem Vorbild, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Warum also dieser scheinbare Widerspruch? Warum wählt Gott die Hütte Davids? Warum? Weil David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er erkannte Gottes Prioritäten. Ihm geht es darum, die echte Nähe und die Beziehung zu seinem Volk. Das war ihm wichtiger als die Ritualen. Das war ihm wichtiger als die Vorschriften der Pharisäer zur Zeit Jesu. Und das ist genau, was Pfingsten bedeutet. Gott rettet durch seinen Geist und ermöglicht Beziehung. Wo keine Beziehung mehr möglich war, genau dort ermöglicht Gott eine Beziehung. Genau deswegen zitiert Jakobus auf dem ersten Kirchenkonzil in Apostelgeschichte 15 diese Stelle aus Amos. Die Apostel entschieden revolutionär. Wir werden die Heiden nicht mit religiösen Vorschriften aufbürden. Wir werden das nicht machen, weil wir es selbst damals nicht richtig tragen konnten. Es geht um Beziehung. Gott sucht einen Lebensstil der Anbetung, der nur von seiner Gnade abhängt. Das haben wir letzte Woche auch gehört in der Predigt von Daniel. Lebensstil der Anbetung. Und es ist diese Gnade, genau diese Gnade, die unsere Angst hinauswirft, die unsere Gnade tief in die tiefsten Stellen des Meers hineinsenkt. Sie gibt unseren Kindern die Sicherheit, dass Gott sie zu ihm zieht, nicht unsere starren Rituale. Gott möchte bei uns wohnen. Lieber in einer einfachen Zelt nah bei uns, als weit weg hinter einer goldenen Mauer, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein darf. Gottes Geist lässt das Leben hervorsprießen, nicht der äußere Schein, die äußere Pracht. Apropos Prioritäten. Es ist bezeichnend, dass direkt nach diesem wunderbaren Abschnitt in Jesaja 44 eine sarkastische Rede über Gottes Götzendienst folgt. Ein Mensch fällt einen Baum, er wärmt sich mit dem Holz, er bereitet Essen vor und dann macht mit dem Rest ein Götzenbild und wirft sich nieder vor ihm. Wie verblendet muss man sein, um totem Holz die Ehre des lebendigen Gottes zu geben? Jedoch ein tiefer Spiegel für uns. Wir wohnen ja nicht in Babylon, oder? Bei uns gibt es keine Götzen. Wir haben Geld, Social Media, Handy, Auto, das heilige Blech, Karriere und Sexualität, alles vollkommen im Griff. Natürlich nicht. Der Reformator Johannes Calvin sagt, es schmerzhaft treffend. Das Herz des Menschen ist eine unaufhörliche Fabrik von Götzen. Wir bauen uns ständig eigene Retter. Aber Gott bringt es am Ende dieses Kapitel unmissverständlich auf den Punkt. Vers 21 bis 22. Bedenke dies, Jakob, und du, Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht, Israel. Du wirst von mir nicht vergessen werden. Ich tilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Gott sagt uns heute, ich vergesse euch nicht. Ich mache euch rein. Ich bahne einen Weg, wo keiner war. Ich schenke euch ein Herz der Umkehr. Ich schenke euch ein Herz der Umkehr, denn ich habe für eine innige Beziehung euch vorherbestimmt. Ihr seid Auserwählte. Jesus Christus, er kam nicht in die Welt, um uns zu verdammen. Er kam, um uns seine Hand zu strecken. Er kennt unsere Ängste. Er kennt unsere Unzulänglichkeiten. Er kennt das Babylon um uns herum, das uns und unsere Familien verschlingen möchte. Warum? Weil er selbst hier gewohnt, gedient, gestorben und auferstanden hat, ist. Wir dürfen zu ihm kommen. Er ist dieser Zelt Davids, der bei uns wohnt. Wir dürfen zu ihm kommen und uns erfrischen lassen mit dem Regen des Heiligen Geistes für unsere dürren Herzen. Wir dürfen und müssen für eine echte Erweckung in unsere Gemeinde hier in Altheim-Alb, aber in ganz Deutschland auch flehen. Und er wird Rettung schenken. Er hat es versprochen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wie reagiert die Schöpfung darauf? Mit purem Jubel. Jauchzet, ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Frohlocket, ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge und Wald und alle Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel will er seine Herrlichkeit erweisen. Es gibt keinen Gott wie ihm. Er ist das unerschütterliche Fundament unseres Lebens. Ein Gott, der sein Volk niemals verlässt. Und wenn du heute hier bist und Hunger und Durst nach diesem Wasser des Lebens hast, ergreife die Gelegenheit. Der Herr ist hier mitten unter uns und lädt jeden von uns ein, reine Sache mit ihm zu machen. Lass uns diese Einladung folgen. Lass uns unsere Hand zu ihm strecken. Lass uns die Sünde hinter uns lassen und ihm den Platz geben in unserem Herzen, dass er mitten unter uns wohnt. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, fühl dich auch frei, zu uns als Älteste, zu einem deiner Geschwister zu kommen. Teile dich jemand mit. Lass das nicht einfach so liegen. Es ist Gottes Stimme, die dich ruft. Komme zu mir. Hab keine Angst. Jakob, Jeschurun, du bist mein Knecht. Amen.